und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime. Wir besprechen ausnahmsweise keinen Kriminal- und keinen Streitfall, sondern im Gegenteil, wir haben eine frohe Botschaft, wir haben ein neues Mitglied im Handelsblatt Crime Team und das ist Solveig Gode. Hallo Solveig.
Hallo Ina, ich freue mich total, bei euch jetzt im Team zu sein.
Solveig, diese meisten kennen dich wahrscheinlich von Macht und Millionen. Du hast eine ganz lange Podcast-Erfahrung, auch genau in unserem Business. Wie bist du damals zu Kriminal- und Streitfällen gekommen?
Ja, ich habe tatsächlich damals über Handel berichtet und also da haben wir ja auch ganz viele große Familienunternehmen, unter anderem auch die Familie Albrecht von Aldi. Und das war so mein erster Fall, wo wir auch eben über diese Streitfälle in der Wirtschaft gesprochen haben, wo ich auch Dokumente einsehen konnte, unter anderem das Testament von dem verstorbenen Senior Albrecht. Und ja, das haben wir dann auch als Podcast-Folge auch mal aufbereitet. Und ja, das war einfach total spannend und ich glaube, jeder, der sich ja mit Wirtschaft beschäftigt, der liebt natürlich auch diese Streitfälle, wo es dann mal dazu kommt, dass es halt mal, ja, auch sich mal reibt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist nämlich ja auch total wichtig und auch ja genau die Aufgabe, die wir als Journalistinnen und Journalisten haben, dahinter zu schauen und auch hinter die glossy PR zu gucken, die da teilweise kommt. Jetzt, wenn du zurückschaust auf die vergangenen Jahre, was war so dein Lieblingsfall oder der dich am meisten beschäftigt hat?
Witzigerweise habe ich da heute gerade dran gedacht an diesen Fall und zwar an ja Florian Homm. Das ist ein gefallener Ex-Fonds-Manager aus Deutschland. Der hat unter anderem damals auch Barilla beraten und die Adelsfamilien in Deutschland und hat in den USA einen Fonds aufgesetzt in Höhe von ja mehreren 100 Millionen Euro und Anleger, als er untergetaucht ist, um 250 Millionen US-Dollar gebracht. Der wurde dann zwischenzeitlich vom FBI gesucht, wurde in Italien gefangen genommen, ist da ins Gefängnis gekommen und dann unter mysteriösen Umständen wieder freigekommen und lebt jetzt in Deutschland im Exil. Zwischendurch wurde er noch angeschossen, also wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, um das nochmal ganz kurz abzureißen. Und den habe ich persönlich getroffen, 2019.
Ja, spannend.
Dreimal. Und das war ein wahnsinnig spannender Typ, weil der konnte erzählen. Ja, wirklich, du hast dem einfach an den Lippen gehangen. Und ich glaube, das war damals auch der Grund, weswegen der es überhaupt geschafft hat, so, ja, sowas aufzubauen. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gehabt, gestern. Und da hat mich tatsächlich.
Mit dem Felddiensterben, spannende Folgen, genau. Übrigens, die ihr da aufgenommen habt, ja.
Ja, da, das ist ja die erste Folge, die wir jetzt machen.
Nicht-Erben, muss man sagen.
Nicht-Erben, muss man sagen, genau, der Nachkomme. Mhm. Und irgendwie hat er mich total an den erinnert, weil er auch so gerne erzählt und auch so gerne redet.
Ja.
Und das ist natürlich, finde ich, in unserem Job, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass man da immer aufpassen muss, ne, dass man eben natürlich nicht den auf den Leim geht und sich immer wieder erinnern muss. Ich bin hier in einer ja, Interviewsituation. Man muss immer skeptisch bleiben und immer wieder da rein, wenn irgendwie eine Ungereimtheit ist. Und das ist aber, der war so total sympathisch. Also das Gespräch war wirklich nett. Aber klar, es ist in einem ganz anderen Verhältnis, als wenn man dem jetzt auf der Straße begegnen würde.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das, was du erlebst, das erleben ja ganz viele andere auch. Wir sehen das. Wir haben das gesehen bei Jan Masalek, der auch als charmant gilt. Wir sehen das bei René Benko, der eben auch als verkaufsstark, wenn ich es positiv sagen möchte, gilt. Ne? Das ist halt, da sind wir nicht alleine. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so spannend. Weißt du noch, was so dein erster Impuls war, warum du Journalistin werden wolltest?
Gute Frage. Ganz genau kann ich es, glaube ich, nicht mehr zurückverfolgen. Aber ich weiß noch, dass ich so im Studium gedacht habe, was macht mir denn eigentlich Spaß? Weil ich weiß nicht, vielen jungen Menschen, da ist, glaube ich, gar nicht so einfach, die Essenz herauszuarbeiten, was man eigentlich am Leben gerne macht und das dann in einen Beruf zu gießen. Und ich habe dann überlegt, was macht mir eigentlich Spaß? Was liebe ich? Und das ist dann Geschichten erzählen, mich mit Menschen unterhalten und deren Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das kann man ja tatsächlich auch zu einem Beruf machen.
Auf jeden Fall. Und es ist ganz spannend, weil das war bei mir nämlich ähnlich. Und Jetzt muss man sagen, dass in meinem Alltag ich das nicht mehr so häufig mache, aber jedes Mal es wahnsinnig genieße, wenn man es macht. Und das machen wir halt auch in Handelsblatt Crime zusammen mit dem Investigativteam. Wenn du auf die Fälle schaust, die wir gerade ad hoc sehen, wir haben natürlich Wirecard nach wie vor super spannend. Wir haben immer wieder die kleineren Fälle. Welche sind es da, die dich am meisten elektrisieren? So eher so kleinere Streitfälle oder doch so die großen Cum-Ex-Geschichten?
Cum-Ex hat mich damals wahnsinnig fasziniert, als ich verstanden habe, was das für eine Bedeutung für unsere Gesellschaft hat. Also ich fand immer dieses Beispiel so eindrucksvoll, wenn man das vergleicht, was das zum Beispiel für Schulen bedeuten würde. Also das Geld, das dem deutschen Staat durch Cum-Ex-Geschäfte flöten gegangen ist, wenn man das in deutsche Schulen gegeben hätte, das wäre wahnsinnig viel gewesen und man hätte davon quasi das deutsche Bildungssystem nochmal fördern können. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, okay, wow, das hat ja, wir sehen das immer nur als ein Steuerverbrechen, aber das hat halt extreme Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft. Deswegen hat mich das wahnsinnig begeistert, aber sonst muss ich sagen, bin ich ganz großer Fan von diesen klassischen Betrüger-Geschichten, wo eine Person vielleicht oder mehrere ja so den kleinen Mann in Anführungszeichen abgezockt hat. Weil ich finde es immer so wahnsinnig faszinierend, wie die dann ihr eigenes Storytelling aufbauen und wie die das wirklich schaffen, alle zu umgarnen und zu täuschen.
Und deswegen, weil man da ja häufig eben halt auch eine gewisse Struktur, ein gewisses System erkennen kann, wollen wir bei Handelsblatt Crime auch immer eben nicht nur über die Menschen, sondern auch eben über das System sprechen, was es zugelassen hat. Hast du das Gefühl, ihr habt ja auch damals wahnsinnig viele Folgen schon gemacht und wir sind bei Handelsblatt Crime auch schon irgendwie einige Zeit dabei, dass sich da was verändert hat eigentlich dadurch, dass wir viel über solche Maschen reden?
Mein Eindruck ist, dass mehr darüber berichtet wird, über diese großen Fälle. Ob sich da wirklich was, es wird natürlich auch dadurch, dass sich die Strafverfolgung ändert, dass durch die Technik immer mehr möglich wird, wird es schwieriger, insbesondere auch zum Beispiel für Cyberkriminelle. Aber dieses, was ich gerade schon gesagt habe, dieses eine Geschichte aufbauen, ein Narrativ, das wird immer möglich sein, weil das Einfallstor einfach der Mensch ist. Und das verändert sich ja nicht. Und ich glaube, Menschen wollen auch einfach gerne zu einem Stück weit betrogen werden.
Oh, das ist auf jeden Fall eine These, wollen betrogen werden. Das musst du an anderer Stelle, glaube ich, nochmal genau ausführen. Wenn du einen Wunsch fürs laufende Jahr hättest, was wäre das?
Ja, natürlich, dass wir hier bei Handelsblatt Crime noch erfolgreicher werden, dass wir vielleicht nochmal eine ganz große Geschichte in mehreren Teilen erzählen. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, wenn ich das als Wunsch formuliere.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir das schon angedacht. Ja.
Das wäre, glaube ich, von uns allen ein ganz großer Wunsch. Und dass wir natürlich ganz viele spannende Fälle haben. Ich hoffe, dass da noch ganz viel Unerwartetes auf uns zukommt. Da passiert ja gefühlt jeden Tag was Neues.
Auf jeden Fall, definitiv. Und
was wünschst du dir denn?
Ich wünsche mir, dass wir es dieses Jahr schaffen, stärker noch in den Kontakt mit unseren Hörerinnen und Hörern zu treffen. Auch da arbeiten wir dran, da schauen wir mal, was wir so hinbekommen und vielleicht kann man schon mal anteasern, vielleicht laden wir auch den einen oder die andere von Ihnen mal ein, zu uns, ins Handelsblatt, in die Toulouse Allee in Düsseldorf, aber da kommen wir dann zu gegebener Zeit noch zu und das würde mich freuen, wenn wir uns einfach mal gegenseitig die Hände schütteln könnten, das würde mich sehr freuen.
Absolut, mich natürlich auch, vor allen Dingen, weil ich sie ja alle noch gar nicht kenne. Aber man kann ja sagen, wenn man jetzt schon mal Lust hat, später irgendwann dabei zu sein, kann man uns ja eigentlich schon mal eine E-Mail schicken, oder?
Definitiv, auf jeden Fall.
An crime@handelsblatt.com.
Ja, melden Sie sich und wie immer gilt auch, sollten Sie Jan Marsalek gesehen haben oder sonstige Informationen für uns haben, schreiben Sie auch dann auch immer gerne Feedback. Wir, Solveig und ich glaube, ich darf da für dich mitsprechen, wir freuen uns wahnsinnig auf Sie, wir freuen uns aufs Jahr. Das gesamte Team freut sich natürlich auch auf das Jahr und alles das, was wir da machen. Ich freue mich sehr, dass du mit an Bord bist jetzt, Solveig. Und wie gesagt, ich glaube, da können wir noch einiges machen dieses Jahr. Danke dir.
Ich danke dir. Ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Zusammenarbeit.